Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Markus Bachhofer. Markus ist das zweite Mal bei uns und heute stellt er sich einigen Fragen und spricht noch einmal über seine sportliche Entwicklung. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit The Monument. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Olaf Mann und Markus Bachhofer, The Monument, heute zum Q&A. Herzlich willkommen am Montagmorgen, Markus, ich grüße dich.
Einen wunderschönen guten Morgen, Olaf. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Wir freuen uns und ich lege gleich mal los mit den ganzen Fragen, die wir hier jetzt über die Zeit gesammelt haben. Das eine oder andere haben wir ja schon mal angerissen in unserem ersten Podcast miteinander und aber jetzt mal so ein paar spezifische Sachen und da bringe ich gleich mal die erste Frage an, weil das scheint sehr, sehr viele zu interessieren. Ich habe das so relativ gleichlautend häufiger bekommen. Wie verletzungsanfällig ist denn dieser Sport wirklich, Rugby?
Also ich würde jetzt mal sagen, nicht mehr wie Fußball oder Handball. Ja, also es gibt natürlich schon dementsprechende Verletzungen. Jetzt das Schien- und Wadenbeinbruch und Mittelhandbruch bei mir, das ist jetzt eher so die, ja, ich sage jetzt mal eine Ausnahme. Das jetzt kommt jetzt nicht so häufig vor. Mit was man natürlich immer leben muss beim Rugby, das sind mal blaue Augen, das sind blaue Flecken, verstauchte Gliedmaßen oder ja, einfach mal verstauchten Knöchel, Bänder, die wo öfters mal ein bisschen strapaziert werden. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, ist es nicht so, dass wir in jedem Spiel irgendeinen Bruch haben oder irgendwas dergleichen. Sondern es ist tatsächlich einfach, wie beim Fußball auch, du bist auf einem Rasen unterwegs. Ich merke es jetzt gerade bei unserem Trainingsfeld, das ist einfach ein Acker, sage ich jetzt mal. Da merkst du dann natürlich schon, dass deine Bänder, das Sprunggelenke natürlich schon dementsprechend strapaziert werden. Aber jetzt grundsätzlich Verletzungen, also schwere Verletzungen, wie gesagt, wie mein Schien- und Wadenbeinbruch damals, das ist nicht die Regel. Also das sind schon Ausnahmen. Deswegen würde ich jetzt da jetzt behaupten, nicht ganz so krass.
Ja, man muss jetzt auch mal dazu sagen, es ist ein Kontaktsport. Ja,
richtig.
Und in diesen Kontaktsportarten bleibt das nun mal nicht aus. Und sicherlich wird es den einen oder anderen geben, auch im Rugby, wie in allen anderen Sportarten auch, wo so Mann gegen Mann, Frau gegen Frau geht, der auch mal Lust hat, jemand anders weh zu tun. Und nicht immer hat man seine Emotionen unter Kontrolle. Aber man muss mal sagen, das ist jetzt hier eher ein passiver Kontaktsport. Anders als jetzt beispielsweise bei einer Kampfsportart, wo es ja auch zielgerichtet darum geht, den Gegner zu verletzen. Das muss man ja mal nicht schönreden. Geht es hier ja nicht darum. Ja, Tackeln ist Business as usual bei euch. Ja, und es geht hier in allererster Linie immer um eines und das ist Ballbesitz und den Ballbesitz zu stören. Und,
richtig.
Und natürlich die entsprechenden Spielzüge und das ist natürlich eine Sache, die nicht zwingend voraussetzt, ich schlage jetzt jedes Mal jemanden die Nase blutig. Ne? Und ich habe mir auch Rugby-Spiele vorher angeschaut und jetzt dann auch später im Internet, nachdem wir miteinander gesprochen haben. Also es geht schon ziemlich fair zu, muss ich sagen. Da sehe ich jetzt nicht, dass da bewusst auch gekloppt wird. Das ist relativ, kommt wohl relativ selten vor. Na, also die machen das schon wie Gentlemans, ja.
Ja, ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, es ist ein Kontaktsport, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, wie man so schön sagt. Das Ziel ist nicht, den anderen ist irgendwie mit einem Kopfschlag zu verletzen, was schon mal gar nicht geht, ja. Ist eine rote Karte direkt. Aber du hast halt einfach Kontakt und du hast ja den Kontakt auf dem Boden ein Stück weit im Rugby und du hast halt nicht immer, wenn du dann in Kontakt gehst, dann ist halt mal ein Ellenbogen auf Augenhöhe und dann läufst du halt ungünstig da rein. Oder. Also das ist einfach, das passiert, ja. Und das ist jetzt aber auch nicht schlimm, das wird ja auch niemand krumm nehmen. Und Ja, wenn man es dann so ein bisschen sieht, dass manchmal auch dann doch die Fetzen fliegen, wenn man sich dann halt ein bisschen die Haare kriegt, ist auch wiederum dem verschuldet. Man ist auf einem gewissen Level, man tackelt, der andere, das klassische Beispiel, der Schiedsrichter pfeift ab, der mit dem Ball in der Hand, der hört's. Der, wo tackeln will, ist so in seinem Tackle vertieft, der hört's nicht und tackelt dann halt doch 3, 4 Sekunden später immer noch oder erst dann. Da stehst du dann also ich jetzt persönlich stehe dann auf und sage, ja, okay, er hat es ja nicht gehört, und weil ich es selber auch schon erlebt habe, dass ich es nicht gehört habe. Aber da gibt es natürlich dann schon Spieler, die sagen, hey, was soll das jetzt? Der Schiedsrichter hat schon vor 5 Sekunden gepfiffen, warum tackelst du mich jetzt noch? Klar, deine Körperspannung ist weg, weil du hörst ja den Pfiff. Ja, du hörst ja auf, also Körperspannung ist weg, jetzt kommt da einer, der mit Vollgas dich noch tackelt. Klar, der Hit tut natürlich anders weh wie unter angespanntem Körper. Und da ist halt dann individuell immer wieder die Frage an den Spieler gerichtet, war das jetzt unfair oder war es einfach nur, weil er es nicht gehört hat? Und ja, klar. Es sind so unterschiedliche Reihenfolgen, die da abspielen, unterschiedliche Ereignisse, die dann zustande kommen. Entschuldigt derjenige sich dann und sagt, hey, ich habe es überhaupt nicht gehört, sorry, komm hoch, ich helfe dir hoch, oder sagt, lässt er noch dementsprechend einen Spruch los, dann kann natürlich auch sowas mal schon in Richtung, ja, Auseinandersetzung führen, sage ich jetzt mal, dass man dann aufsteht und sagt, hey, was soll denn das?
Ja, das ist eine ganz normale Geschichte, ja. Und das
Richtig.
gibt ja die Sachen, die da dazugehören einfach. Und das würde ich auch darunter verbuchen. Jetzt haben wir hier eine Frage, Markus, zum Thema Spielzüge. Ich finde es spannend. Die hätte mir recht ähnlich auf der Seele gelegen. Da hat einer unserer Hörer gefragt, wird bei den Spielzügen genauso eine Wissenschaft draus gemacht wie beim American Football. Der hat das noch weiter ausgeführt, weil er sagt, ihm kommt es da so vor, als ob jeder darüber auch in Deutschland sehr gut Bescheid weiß und Raketenwissenschaften studiert hat. Ja, muss ich auch sagen, also die Leute bewundern ja immer irgendwelche Spielzüge, von denen sie keine Ahnung haben. Aber ich glaube, so spielzuglastig ist das jetzt nicht beim Rugby, ne?
Also, so, da muss ich zum ersten Mal sagen, diese ganze Geschichte um Spielzüge, auch beim Football, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit auf dem Fenster legen, ich bin nicht derjenige, der wo tagtäglich Football verfolgt und ja, da jetzt irgendwie sich als Spezialist hinstellt, aber ich sag's jetzt mal so, wie viel von den 100 Spielzügen, die man am Anfang im Playbook drin stehen hat, werden tatsächlich gespielt. Also wenn es nachher noch eine Handvoll ist, weil die einfach funktionieren, dann werden die halt gespielt. Und die Frage ist ja auch immer, was sieht der Zuschauer? Ich glaube, ein Spezialist würde jetzt sagen, hey, das sind genau die letzten 3 Spielzüge, waren eigentlich fast identisch oder eigentlich die gleichen. Sie sind halt aufgrund Passlänge, Gegner anders gestanden, anders ausgeführt worden, aber die Grundidee war der gleiche Spielzug. Und da gibt es natürlich dann schon die Zuschauer-Weltmeister, die dann sagen, boah, das war ein ganz anderer Spielzug und der war viel besser und das und das und das. Ja, mal dahingestellt. Also tatsächlich, wie viele werden tatsächlich verwendet? So ist ja bei uns auch. Wir haben auch Spielzüge, speziell in der Hintermannschaft. Die sind wichtig, das sind auch dementsprechend, ich sag mal, anspruchsvolle Spielzüge, dann macht man sich schon Gedanken drüber. Man sieht auch immer wieder in der Profiliga dann wieder, wie neue Spielzüge entstehen und wo man dann sagt, so, hey, okay, krass, so kann man das Ding natürlich auch spielen. Ja, wird dann eine Wissenschaft draus gemacht? Nein, weil es einfach gewisse Spielzüge gibt, die funktionieren und die funktionieren schon seit, sage ich jetzt mal, 60 Jahren. Also ist ganz überspitzt. Und die werden nicht verändert. Die werden anders ausgespielt, weil halt der Spielmacher doch einen anderen Schritt noch dazu nimmt oder den Pass einen Ticken später spielt. Oder werden sie kombiniert miteinander. Aber ich glaube, jetzt so eine richtige Wissenschaft gibt es da jetzt nicht. Wir haben auch welche im Team, die sagen, boah, guck mal, wenn wir das so und so spielen würden, das und das. Und wenn du dann da erst kommst und der nächste da. Ja, da gibt es schon Leute, die machen sich da richtig Gedanken drüber. Das ist auch richtig, um einfach das Ganze auch ein bisschen zu entwickeln. Aber verändern sie sich wirklich so extrem, dass man sagt, boah, das sind immer wieder neue Spielzüge, ganz neue Spielzüge, oder sind es einfach nur abgeleitete Spielzüge, weil man sagt, ja, keine Ahnung, jetzt im Rugby zum Beispiel, dieses Dummy-Pass ist da ganz oft, also dass du irgendeinen Spieler, du tust halt so, als ob du zu einem spielen würdest und spielst dann aber zu einem anderen, oder so Schere-Option, dass der Ballträger und der Angreifer eine Schere laufen voreinander und dann den Ball übergeben wird. Ja, also ich würde da jetzt keine Wissenschaft draus machen. Also ganz im Gegenteil.
Praktisch ist einfach eine Frage der praktischen Umsetzung, ne?
Ja,
hängt ja auch von den individuellen Fähigkeiten der Spieler in der Mannschaft ab und dann wieder dieses, deswegen heißt es ja Mannschaft, ne? Dieses homogene Gefüge, was sich dann im besten Fall auch ergibt. Und da denke ich, ist es ähnlich wie beim Fußball. Da übt man ja auch Pässe und Spielzüge natürlich und Verläufe. Und aus diesen vielen Übungen, aus der grundlegenden Fähigkeit heraus, das zu beherrschen, ergeben sich dann wieder neue. Ja, und da ergeben sich ja auch immer wieder neue Möglichkeiten. Das muss man ja auch sehen. Je besser die Routinen sind, umso besser sind die Möglichkeiten. Und weil du das gerade gesagt hast, mit den 100 Spielzügen in dem Buch, vielleicht 3 bis 5 werden verwendet, ja, ist ja völlig normaler Vorgang, oder? Ist ja, ja.
Gut, du hast halt den krassen Unterschied zwischen Football und Rugby. Du hast ja im Endeffekt beim Football, da es ja statisch ist, sage ich jetzt mal, der Ball fällt auf den Boden oder der Spieler geht zu Boden und dann ist ja der Spielzug unterbrochen. So, und dann wird es so, ich sage jetzt mal, das wird dann resettet. Das heißt, jeder stellt sich wieder auf die Anfangsposition, die Defense, die Verteidigung stellt sich dementsprechend, wie der Angriff steht. Und das heißt ja für mich, du hast immer das gleiche Bild als Angreifer vor dir. Mehr oder weniger. Ja. Beim Rugby hast du das ja nicht. Rugby geht ja auf dem Boden weiter. Das heißt, ich habe vor mir hatte ich die Nummer 12 zum Beispiel als Gegenspieler. Und nachher habe ich aber die Nummer 5. Die Nummer 5 ist aber körperlich, athletisch ganz anders aufgelegt wie die Nummer 12. Ein 12er ist ein Hintermannschaftsspieler, der ist schnell, kann gut steppen, kann eigentlich auch im Offenen sehr gut tackeln, ja. Eine Nummer 5 ist eher bruchstark, sprich, der ist ein extrem starker Läufer. Wenn ich jetzt aber ein guter Stepper bin, kann ich den relativ schnell aussteppen, ja, also an dem vorbei. Das sind ja immer die Sachen. Ich glaube, ein Wide Receiver hat immer das gleiche Muster an Verteidigung vor sich stehen. Und das ist halt beim Rugby nicht. Das heißt, ich spiele 2 Spielzüge und auf einmal habe ich ein ganz anderes Bild vor mir als Angreifer. Und dann muss ich ja dementsprechend, muss ich ja meine Spielzüge anpassen. Also ich muss ja, oder mein Spielmacher, der muss ja mitdenken und sagen, okay, ich habe jetzt neben mir 3 Stürmer stehen, ich kann mit denen jetzt keine 50-Meter-Pässe spielen. Sondern da muss ich jetzt kurz passen, die Leute laufen auf Bruch, die sind bruchstark, die sind im Angriff stark, ich muss irgendwas wie sowas kreieren, ja. Und das ist, ich sage jetzt mal einfach, du hast im Rugby einen dynamischen, wenn man so sagen kann, dynamischen Angriff, weil das sich halt jedes Mal wechselt oder jedes Mal verändert. Und deswegen, wie gesagt, schiebe ich das jetzt einfach mal auf die Sache, dass du halt einfach im Football immer das Gleiche vor dir hast, spielzugtechnisch. Und dafür kannst du natürlich, ja, da kannst du dir natürlich 50 verschiedene Spielzüge einfallen lassen. Und die funktionieren wahrscheinlich auch alle. Die Frage ist ja immer, wie du es gerade angesprochen hast, was funktioniert für mein Team am besten? Kann mein Wide Receiver oder mein Running Back, kann der das, was ich da will von ihm? Und so ist beim Rugby auch. Wir spielen, wir trainieren die Spielzüge im Spiel, wir spielen das offene Spiel relativ oft im Training, wo einfach die Zusammenarbeit, ja, wie läuft der neben mir? Macht der doch nur mal einen Schritt? Passt der eher später? Passt der eher früher? Und das sind alles so Optionen, die musst du wissen. Deswegen heißt es ja auch, je besser du deine Nebenspieler kennst, desto besser läuft das Spiel. So ist es auch bei einem Fußballspiel, ja. Messi, wo er bei Barcelona war, das war so gut, weil wie wenn Xavier da war oder sonst irgendwas, weil die einfach miteinander funktioniert haben. Und dann sticht halt im Fußball so jemand wie Messi raus, weil er dann halt doch mehr Abschlüsse macht oder Tore. Aber an für sich das Spielsystem hat nur funktioniert, weil er die Leute drumherum hatte. Und so ist es beim Rugby, so ist es wahrscheinlich aber auch hundertprozentig beim Football. Quarterback kann nur so gut spielen, wie seine Leute die Bälle fangen. Aber das muss natürlich, dafür hast du Spielmacher. Und die müssen das erkennen, die müssen das lesen können, die müssen das darauf reagieren können. Und dementsprechend gut ist es. Deswegen, wie gesagt.
Aber man hört schon raus bei dem, was du sagst. Also das ist schon ein taktisches Verständnis, was man hier als Rugby-Spieler, und darüber sprechen wir ja in erster Linie, entwickeln muss, was so über das Grundlegende hinausgeht. Also da muss man schon auch etwas können und auch das Spiel einigermaßen studieren und vor allen Dingen wissen auch, um was es geht. Das ist jetzt nicht so, wie sich das der eine oder andere vorstellen mag, riesige Kraft und Muskelpakete nehmen sich den Ball und rennen so schnell wie möglich. Ja, so ist es hier.
Nein, so du hast hier, unheimlich, so. Also das ist taktisch, ja. ist es, ja, was, wenn ich jetzt sage, taktisch ist es höher, wenn du 100 Spielzüge lernen musst, dann ist es brutal viel Taktik, wo du lernen musst als
Fußballspieler. Ja.
Wenn du in der Defense die unterschiedlichen Defense-Spielzüge lernen musst, dann ist es unheimlich viel, aber du hast im Rugby hast du weniger Spielzüge, aber dafür hast du das Doppelte, also du musst ja immer Verteidigung und Angriff spielen, das heißt, unterm Strich hast du wahrscheinlich auch wieder relativ viel an Sachen, wo du dir merken musst. Und was du halt unheimlich machen musst beim ein Defense-Spieler beim Football, der konzentriert sich auf die Defense. Der spielt Defense. So, und wenn da nicht der absolute Super-GAU passiert, dass alle Offense-Spieler auf einmal sich verletzen, muss niemals ein Defense-Spieler in die Offense. So, und das heißt ja, er weiß gar nicht, was in der Offense anders ist. Und in der Offense spielst du einfach anders wie in der Defense. Im Rugby hast du es nicht. Im Rugby bist du, wenn es gut läuft, spielst du 80 Minuten, 2x40. Und das heißt, du spielst 80 Minuten lang Angriff, Verteidigung, Angriff, Verteidigung. Wenn du gut bist, mehr auf Angriff, ja, machst du noch mehr Punkte. Aber an für sich, du musst ja immer wieder umschalten. Also du musst ja, der Ball geht verloren, fuck, ich muss 5 Meter zurück, ich muss in die Verteidigung, wer steht vor mir? Und dann auch Verteidiger binden, ja, du musst ja auch dieses passive Spiel im Rugby ist ganz extrem wichtig. Das heißt, mein Vordermann kriegt den Ball und wie lenke ich jetzt mein Verteidiger, dass der nicht blickt, dass ich jetzt einen engen Crashball laufe zum Beispiel, ja. Also muss ich ihn vorher so leicht rausziehen in die Weide, sage ich jetzt mal, und dann hoffen, dass wenn ich einen Step nach innen mache, dass er nicht mitkommt und dann habe ich meistens oder renne ich in eine gute Lücke rein, ja. Also du bist taktisch, sage ich jetzt, ist es anspruchsvoller oder höher? Ja, ich will jetzt das Football ist nicht irgendwie schlecht reden, aber es ist halt einfach anders. Und wie gesagt,
es sieht auch anders aus. Ja,
ja.
Das muss man auch sagen. Es sieht halt auch anders aus und wenn man also 2 Spiele angeguckt hat, wird man feststellen, dass im Vergleich zum Football, ich habe davon wirklich auch wenig Ahnung, muss ich dazu sagen. Ich bin eher von der Körperlichkeit im Rugby fasziniert, weil die für mich so raw wirkt. Ne? Mhm. Und so gesehen, aber es ist nur meine persönliche Meinung, hat schon auch wieder was mit Kampfsport zu tun. Und aber das nur am Rande. Ich bin eher davon fasziniert. Und wenn ich jetzt aber im Vergleich gucke, dann sehe ich, dass der einzelne Spieler im Rugby ein deutlich größeres, technischeres und taktischeres Verständnis braucht, als es der einzelne Spieler im Football haben muss, weil dort wird das meiste über den Quarterback gesteuert. Das ist sehr auffällig. Aber das ist eine Wahrnehmung von mir als Laien. Das muss jetzt nicht richtig sein. Ne?
Ja, deswegen ist halt immer unterschiedlich. Das Problem ist, ich sehe es mal ganz, ganz krass. Mein Vater, ich erinnere mich noch, wo mein Vater die ersten 2-3 Mal auf dem Spiel war. Ja, der hatte da relativ wenig von Rugby Ahnung. Und ich sage jetzt auch mal, wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, zu sagen, hey, ich fahre jetzt mal auf ein Rugby Spiel, ich gucke mir das an, er wird es nicht verstehen. Also, er wird vielleicht irgendwo nach so 10, 15 Minuten so denken, okay, das Spiel geht links, von links nach rechts und von rechts nach links. Das ist die Mannschaft A, das ist die Mannschaft B, aber so das große Spielprinzip, das wird er jetzt nicht gleich vorher verstehen. Ja, das braucht einfach beim Rugby ein bisschen, weil es einfach auch brutal viele Regeln gibt. So, mein Vater, ich erinnere mich noch, der kam nach dem dritten Spiel, kam er zu mir und sagte, hey, Sonnemann, alles schön und gut, aber wieso machen eigentlich immer nur die anderen Punkte und du nicht? Und dann gucke ich ihn so an und sage so, ja, wir haben doch gewonnen. Und er so, ja, aber die anderen, ich sehe immer nur die anderen Punkte machen, dich nicht. Ich sehe zwar öfters mal auch ein paar Leute umrennen, aber Punkte machen machst du jetzt so wenig wie gar keine. Und dann stand hinter uns damals noch unser alter Präsident und der meinte so, Herr Barber, Sie müssen sich, glaube ich, noch ein paar Spiele angucken, um zu verstehen, was Ihr Sohn eigentlich tatsächlich leistet im Spiel. Und das ist halt so, meine Position ist nicht daraus aufgelegt, Punkte zu erzielen, sondern ich muss die Drecksarbeit machen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich mache die Rocks sauber, das heißt im offenen Spiel, wenn es der Ball zu Boden geht, gucke ich, dass die Bälle spielbar sind. Ich muss Lineout springen, also Einwürfe, ich muss im Scrum stehen. Ja, da muss ich drücken, das wird von mir verlangt. Und ansonsten laufe ich auf Bruch, ich versuche Lücken zu reißen, ich versuche in der Verteidigung so gut wie es geht zu stehen und so hart wie möglich zu tackeln. Und für Punkte sind andere Leute zuständig bei uns im Spiel. Es ist immer schön, wenn ich da mitlaufe und dann halt doch so ein Offload kommt und ich krieg den und kann dann einen Punkt machen. Ja, das ist dann schön, aber das ist nicht meine Aufgabe im Spiel. Und da war dann so nach dem 8. und 9. Spiel, wo dann mein Vater gesagt hat, so, ja, okay, er versteht's jetzt und jetzt versteht er auch, warum ich nicht so viel Punkte machen kann wie ein anderer, weil ich natürlich viel mehr Drecksarbeit machen muss. Und so ist es aber auch beim Football. Wir sehen nur einen Quarterback, der einen Ball kriegt. Wir sehen einen Right Receiver oder einen Running Back, der mit dem Ball läuft. Aber wir sehen ja nicht, was der Rest eigentlich tut. Wir sehen nur, die hampeln sich irgendwie so hin und her. Der eine schubst den anderen schubst. Aber das hat alles System. Ja, wenn da so ein No-Spieler den Ball nach hinten snappt, zum Quarterback, dann ist seine Aufgabe zu gucken, dass die andere Verteidigungslinie, der andere gegenüber von ihm, nicht zu dem Quarterback kommt. Und wir sehen nur einen Pass. Boah, geil. Der Quarterback hat einen richtig geilen Pass gemacht und der Running Back hat ihn richtig geil gefangen. Aber wir sehen nicht, was dazwischen passiert ist. Und so ist es beim Rugby halt auch. Und deswegen, das sind ja auch schon Spielzüge. Also das ist ja, irgendwo steht in dem Playbook, der Nose soll den Ball snappen und dann soll der 5 Schritte nach rechts machen und soll genau diesen einen tackeln oder weghalten. Und. Der Running Back soll einen Dummy laufen, ja, so dass man denkt, okay, es gibt ein Run-Spiel. Nein, der Ball wird zurückgeholt zum Quarterback und dann wird gepasst. Und das sind alles so Sachen, diese Zwischenfrequenzen, wo passieren. Und das ist zum Beispiel jetzt bei mir, wenn ich mir meiner Tochter wieder mal so ein Footballspiel angucke, dann sage ich, ja, okay, jetzt haben sie einen Punkt gemacht, schön, war ein guter Pass, auch mal vielleicht über, was weiß ich, 50 Yards oder sonst irgendwas. Aber verdammt, ey, das Vorspiel, also dieses, wie der Running Back dann doch den Dummy gelaufen ist und die halbe Verteidigung nach links gezogen hat, und dann der Pass doch nach rechts ging, ja, das ist dann für mich schon wieder attraktiver. Und dann sage ich, der Punkt ist schön, das ist das Resultat, weil das Team vorher funktioniert hat. Aber der Pass war nicht das war eigentlich nicht das Spektakulärste an dem ganzen Ding, sondern das Spektakulärste war, wie die Verteidigung es geschafft hat, der Angriff es geschafft hat, die komplette Verteidigung nach links zu ziehen und schon von vornherein klar war, dass der Ball nach rechts geht. Und das ist für mich dann so, wo ich dann sage, so, wow, cool, ja. Mhm. Und so ist es beim Rugby auch. Du machst einen Spielzug, du passt und auf einmal ist da eine riesen Lücke und bei uns ist dann der Center oder der Flügelspieler, der Wing, wo durchrennen kann und du stehst dann da und denkst so, ey, wir haben alles richtig gemacht gerade. Ja. Wir haben genau die Lücke kreiert, die wo wir kreieren wollten. Und genau der, wo durchrennen sollte, laut Spielplan, der ist durchgerannt. Und dann sage ich mir, wir haben alles richtig gemacht. Die anderen 14 Jungs auf dem Feld, die haben gerade perfekt funktioniert. Die haben das, was der Trainer wollte, perfekt umgesetzt. Und das ist ein größerer Erfolg. Dass dann der Versuch da hinten fällt, also die Punkte eingefahren werden, das ist dann noch der Bonus. Ja. Aber selbst wenn der dann, warum auch immer, dann doch vom Fullback noch, vom letzten Mal noch getackelt wird, sage ich trotzdem, hey, das Ding hat funktioniert. Und das ist auch das, was wir von Trainer an Feedback bekommen. Wir sagen, der kommt dann und sagt, hey Leute, guckt mal, die und das und das, die Frequenz, die Zeit im Spiel. Der Spielzug, der hat perfekt funktioniert. Und so wollen wir spielen.
Das ist eben auch total spannend, auch so wie du es jetzt erzählst. Weil du gerade auch über die Spielzüge jetzt an sich gesprochen hast und auch Spiel, wie sich ein Spiel entwickelt, ja, lass es mich mal so nennen, ja, da hört man natürlich auch grundsätzlich, dass dort viel Bewegung drin ist und dazu passt auch die nächste Frage. Ich habe die eigentlich auch genauso erwartet, dass die mal kommt. Wie wichtig ist Kondition? Also die kann man natürlich klar beantworten, glaube ich. Ja, ich fange mal an. Ich würde hier sagen, mal sehr wichtig. Und um nicht allzu viel vorwegzunehmen, weil Markus, jetzt kommen mal noch ein paar Fragen zu unserer ersten Trainingseinheit, die wir beide miteinander gemacht haben. Da kommt schon auch einiges dazu. Da wurden auch Vorschläge an mich herangetragen. Okay. Und ich kann euch eines sagen, bevor der Markus das jetzt mal noch genauer ausführt. Aber der ist fit. Der ist fit. Ja, also der ist auch konditionell auf der Höhe. Und das ist jetzt keiner, der trotz, dass er groß und auch schwer ist, außer Puste kommt, wenn er mal 4 Stockwerke die Treppe hochgeht. Ja, nicht mehr als jeder andere auch und weniger als die meisten. Ja, und das muss man auch sehen. Also dieser Sport setzt schon aufgrund möglicher Verletzungen, wenn man nicht fit genug ist, eine hohe konditionelle Arbeit voraus. Ja? Und deswegen mal an dich jetzt die Frage, wie wichtig ist es?
Gut, wir müssen natürlich jetzt, wenn wir das Ganze aus Expertenperspektive sehen, müssen wir unterscheiden zwischen Kondition und Kondition und Ausdauer. Das sind zwei Paar Stiefel. Ich will keinen Marathon laufen. Ja, das kann ich auch nicht. Also wenn du jetzt hier hinstehst und sagst, das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich dieses Jahr nicht beim Hyrox direkt mitgemacht habe, weil ich gesagt habe, Leute, die Kraftstation, alles gut, aber diese, ich glaube, 8 oder 9 Kilometer sind's. Zwischendurch Rennen, das ist einfach was anderes. Also prinzipiell fit, ja. Ich würde mich jetzt auch mal fitter behaupten als die meisten Sportler, so im Fußball oder Handball oder was da halt so alles gibt daneben. Also die klassischen 10-Meter-Sprints, ja, die sind bei uns so extrem wichtig. Du rennst 5-6 Meter, 10 Meter, gehst, tackles, das heißt, du hast einen körperlichen, du tackles, also du bringst deinen Körper schon ein Stück an ein Limit, ausdauertechnisch oder konditionell. Dann stehst du auf, dann verteidigst du wieder, dann läufst du zurück, dann gehst du wieder nach vorne, also du hast immer ein Hin und Her die ganze Zeit. Deswegen ist auch bei uns also der klassische Killer bei uns im Training sind Down and Ups. Also das heißt, du machst einen Burpee, du sprintest 10 Meter, machst einen Burpee, sprintest wieder 10 Meter zurück, machst wieder einen Burpee und das dann 20, 25 Mal am Stück auf Vollgas, ja, was unser Trainer gerade ganz, ganz gerne macht, so, aber jetzt in der Vorbereitungszeit du hast 40 Sekunden Zeit für 4 Stück. Also, du kannst dich dir selber ausrechnen, du hast für 10 Meter, mit 2 Burpees, hast du 10 Sekunden Zeit, ja. Du machst es 4-mal, dann schaffst es, wenn du gut bist, schaffst es in 40 Sekunden, dann hast du nochmal 20 Sekunden bis zur Minute, das heißt, die 20 Sekunden sind dein Recovery, ja, deine Erholungszeit, und dann geht's wieder los mit 4. Und das machst du dann 5-6 Mal. Und jeder, der sowas schon mal gemacht hat, der sagt nach dem 3., 4, okay, wie viel muss ich noch tun? Komm nochmal 5 oder komm nochmal 4. Und so machen wir uns natürlich fit. Und was wir halt immer haben, wir haben gerade so eine Einheit, danach geht's gleich über in Spielzüge machen, also dann geht's offenes Spiel. Das heißt, du bist eigentlich komplett am Ende schon, sag ich jetzt mal, konditionell. Und dann musst du auch noch deinen Kopf anstrengen. Das heißt, du sprintest da nicht mehr 100%, du sprintest da vielleicht nur mit 60-70%, aber du musst deinen Kopf einschalten dabei noch. Und dann machst du 4-5 Spielzüge und dann gehst du zurück und machst wieder sowas, so ein Block mit sowas, mit so Down-Ups und Burpees. Und dann geht's wieder los. Und das ist natürlich schon. Also das heißt, bei mir aus der Winterpause raus jetzt, ich habe mich schon gut fit gemacht über die Winterpause, aber wo dann das spezifische Training so nochmal angefangen hat, da waren die ersten 2 Einheiten waren echt hart. Also, und wir reden hier von 30 Minuten, also harte Zeit, und dann ist es vorbei und dann machen wir meistens Spielzüge oder machen nur ein bisschen taktische Sachen. Aber da waren die ersten 2 waren richtig, richtig hart und jetzt mittlerweile geht's sich. Heute ist Montag, heute ist auch wieder Training, am Mittwoch. Ich bin gerade aktuell 2-mal die Woche im Training in Heidelberg. Und Ja, du merkst einfach von Training zu Training, das ist das Schöne, du merkst von Training zu Training, hey, wie es besser wird. Nicht, es gibt auch einen Grund, mein alter Trainer hat immer gesagt, Markus, du wirst schneller fit, als du stärker wirst, was auch stimmt.
Das ist immer, so, aber nur wenn du so alt bist wie du, Markus. Ja. Ja. Weil wenn du mal über 50 bist, da bist du grundsätzlich froh, wenn nichts mehr weniger oder schlechter wird. Ja. Da ist immer so die Frage, ja, wenn ich jetzt eine Trainingseinheit aussetzt, was ja eigentlich vernünftig wäre, aber was ist da so mit diesen Basics? Das ist immer so das, was ich mir dann stelle, ja. Deswegen gibt es so bestimmte Sachen, die ich nie auslasse. Aber grundsätzlich ist es richtig. Man wird immer schneller fit, als man Kraft generiert ab einem bestimmten Level ist das so. Ich bin ja auch zu unserem Training gefragt worden. Ich werde jetzt mal die ersten zwei Fragen davon selber beantworten. Also die erste Frage, die ich gekriegt habe, nachdem man die Bilder gesehen hat, wie groß du bist und wie klein ich bin, weil ja hinlänglich bekannt ist, dass ich so einen knappen 1,80 Meter bin. Sagt der Markus ist einfach groß. Ja, also der sieht einfach groß aus und er ist groß und das ist schon eine Erscheinung, darf ich auch dazu sagen, dass hier in unserem Movement Fitness and Wellness Club alle geschaut haben, nicht zuletzt auch wegen der 200 Beugen und da muss man jetzt mal dazu sagen, das war ja auch kein Tag, wo du all in gegangen bist. Die nächste Frage, die kann ich dann auch danach weitergeben, wenn ich sie beantwortet habe, wie das Training war, was wir miteinander hatten. Wir hatten Spaß. Wir haben uns vor allen Dingen, was mit Markus sehr gut geht, was mit anderen nicht ideal läuft, sonst trotz guter Unterhaltung auch im Sinne von auch miteinander sprechen und übers Training philosophieren, beide eine gute Einheit. Ja, an dem Tag. Und das ist eigentlich auch so das, was wichtig ist. Und die letzte Frage hier dann, ob es Content geben wird, dass wir es mal gemeinsam filmen. Yep, wir werden ein paar Sachen miteinander filmen und nicht nur den Markus dabei. Aber wie gesagt, das ist so konträr, wenn wir trainieren, Markus, also wirklich hier immer im submaximalen Bereich bleibend. Und ich ja eher mit meinem Bodybuilding-Pump-Training. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns da ganz gut zusammengefunden. Und last but not least, du hast dich ja auch in die Rekordliste da im Movement Fitness and Wellness Club erstmal eingetragen. Und ist noch keiner drüber, kann ich dir auch sagen aktuell. Ja, ist. Steht erstmal. Ich glaube aber an den 200 Kilo Beugen wird sich demnächst jemand versuchen. Wobei ich dazu sagen muss, die 200 Kilo, die Markus gebeugt hat, waren zwei Wiederholungen und nicht am Anschlag. Ne?
Nee.
Ja, das muss man auch dazu sagen. Ja,
Ja.
wie war für dich das Training, Markus?
Ja, warst du also super. Also, wie gesagt, war total happy, auch nach dem Tag, wo ich da unten war. Hatte ja auch eine relativ lange Anreise. Nö, super Gym, alles drumherum super. Training, ich finde es auch mal ganz gut, weil ich das dann, ich kenne es dann halt doch schon so. Klar trainiere ich schwer, ja, mit schweren Gewichten, aber für mich ist es auch relativ normal, sage ich mal schon. Ja, mit 160, 170, 180 Kilo Beugen, auch mal 6, 7 Wiederholungen. Da finde ich es immer ganz cool, wenn dann ein Trainingspartner dabei ist, mit dem man dann auch immer noch reden kann. Kenne ich auch anders, dass man dann mehr oder weniger schweigt, weil man eigentlich sich so fokussieren muss, dass man richtig trainiert. Ja, all in bin ich an dem Tag natürlich nicht gegangen. Ich habe auch komischerweise, ich glaube, mein Bankdrücken habe ich, glaube ich, nur 140, gell, haben wir
Ja,
aufgeschrieben.
140, ja.
Ja, 150 ging nicht mehr, ich weiß aber nicht warum. Normalerweise drücke ich das noch relativ locker. Aber an dem Tag ging es irgendwie nicht. Muss ich auch, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall nochmal runterkommen und allein schon den Rekord mal ein bisschen hochzuschrauben. Ja, und dann hat man ja auch wieder bei mir gesehen, ja, ich habe die Tafel relativ zum Schluss gesehen. Ja, da rieche ich halt den Wettkampf und dann
Ja.
lasse ich mir sowas
Du,
auch nicht nehmen.
ja, ich hätte es dir früher sagen müssen, da hätte ich ja dann noch mehr angeben können mit dir, ne?
Ja, aber
Und
dann hätte ich nicht trainiert, weil dann hätte ich alles rausgeholt, was ging. So
ja.
hatte ich halt dann echt schon 6 Sätze in den Beinen und auch im
Eben,
Rückenbereich.
ja.
Und aber da hätte ich natürlich dann, ich hätte dann nur mit dem angefangen. Also ich hätte mich dann auf das Ding konzentriert, dann hätte ich mir vielleicht nochmal 10 Minuten kurz Ruhe genommen. Aber wie gesagt, ja, das sieht man halt einfach, ich bin halt echt ein totaler Wettkampftipp und
Das hat man auch gesehen. Und du hast wieder diese eine spezielle Kniebeuge vorgemacht mit einem ewigen Stopp, fast unten auf dem Gesäß sitzend. Ja,
Glück auf.
und die Glockhoff-Kniebeuge, genau. Und ich glaube mit, weiß ich, 160 oder 170 waren es.
Ja, sowas.
Und vorgebeugtes Langhantelruder mit 120 Kilo. Ja, und das im Verbundsatz oder im Supersatz mit Bankdrücken. Und wer sich einigermaßen auskennt, der weiß, dass das nominell eigentlich gar keine PRs zulässt. Und insofern war das schon sehr beachtlich. Und immer dazu sagen, 100% natural. Ja, das ist auch ein ganz, ganz
Ja.
wichtiger Punkt, den wir hier immer wieder ergänzen müssen. Auch das wurde ich gefragt. Ja, auch das ist hier in unserem Q&A, ob du Naturalathlet bist, und das kann man deutlich mit Ja beantworten bei dir.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also schon immer, war schon immer. Ja, klar gab es mal eine Tendenz dazu, das zu versuchen, aber bin dann glücklicherweise von meinem Mentor, sage ich jetzt mal, Wolfgang Unsöll, da relativ schnell auf die Normalität zurückgebracht worden und gesagt hat, das bringt nichts, du bringst die Leistung mit ein bisschen mehr Zeit, bringst du die genauso. Deswegen war das dann für mich eigentlich ein kurzer Gedankenausflug, sage ich jetzt mal, den ich dann aber nicht eingegangen bin und ich auch heute merke, okay, ja, wenn morgen
Ja.
jemand zu mir kommt und sagt, kannst du 200 Kilo Kniebeuge machen, dann kann ich das kalt kurz machen. Ja, und
Ja.
das heißt schon was. Also, ja, und auch mal, wenn einer sagt, ja, 160 Kilo Bank drücken, bin ich mir bewusst, wenn ich jetzt auf die Bank lege, auch kalt, dann drücke ich einmal 160 Kilo. Und das reicht mir als Beweis, dass ich nicht in die chemische Unterstützung greifen muss, sondern da einfach natural bleiben kann. Was mir immer ganz, ganz arg wichtig ist, was ich selber auch nicht mache, sind zum Beispiel Bandagen oder Hilfen benutzen, zum Beispiel ein Gürtel oder sonst irgendwas, weil ich einfach sage, ich kann auf einem Spielfeld kein Gürtel anziehen. Deswegen bringt er mir da nichts. Wenn mein Rücken eine 200-Kilo-Kniebeuge nicht zulässt, dann muss ich meinen Rücken trainieren. Ganz einfach. Dann kann ich den nicht unterstützen mit einem Gürtel, sondern dann muss ich gucken, dass ich im unteren Rücken oder oberen Rücken, wo es halt immer hakt, besser werde. Und dann dementsprechend das Aufbau. Und deswegen bin ich da einfach so ein Typ, der das abgeschafft hat. Ich habe am Anfang auch Kniebandagen benutzt. Ich habe auch Handgelenksbandagen benutzt, aber die hat mir der Wolfgang Unzel relativ schnell ausgeredet und hat gesagt, lass es weg. Und seitdem, mich fragen das tatsächlich viele Leute, die sagen, hey, du machst hier gerade 160 Kilo Bankdrücken, du hast gar nicht mal Bandagen an. Ich sage, ja, für was? Ich brauche sie nicht. Meine Handgelenke sind stark genug, um das zu halten. Und auch in der Kniebeuge. Ich trage keine Kniebandagen. Es funktioniert. Ich kann es euch sagen, ich mache es seit 10 Jahren so. Und ich mache es nicht auf einem niedrigen Level. Also ich mache es schon an einem gehobenen Level, sage ich mal, oder Spitzenlevel. Ja. Und das hat bis jetzt funktioniert. Und wenn du dir einen klassischen guten Gewichtheber anguckst, bis auf Kniebandagen ist da wenig dran. Ja, also im Wettkampf sowieso nicht. Und deswegen, ja,
Ja,
ich
ich muss dazu sagen, ich bewundere das. Ich kann jetzt aus verschiedenen Gründen auf das eine oder andere Equipment tatsächlich nicht verzichten, versuche es aber immer so lange wie möglich bei einer bestimmten Übung rauszuziehen. Ja, auch sehr, sehr bewusst diesen Raw-Zustand noch weiter auszudehnen. Ja, ich habe beispielsweise, als ich wieder mit Kreuzheben begonnen habe nach meiner schweren Rückenverletzung, schon bei 70, 80 Kilo begonnen, den Gürtel zu tragen. Jetzt bin ich bei 130. Also über 130, dann trage ich einen Gürtel. Bis 130 noch ohne. Das ist für mich schon sehr gut. Ellenbogenbandagen trage ich eher zum Wärmen. Ja, dass es warm ist. Das sind jetzt nicht so diese ganz engen mit diesem Kompressionseffekt. Genauso Kniebandagen auch ab und an. Das ist aber ein bisschen abhängig bei mir. Nicht gewickelt, sondern eher nur dieses Knie-Sleeves. Ja.
Ja.
Ist aber eher bei mir davon abhängig, wie ich mich gerade fühle, ob mir was wehtut oder nicht. Ich merke halt manchmal auch, okay, jetzt habe ich hier mein sehr, sehr schweres Beintraining. Die Hörer und Hörer, die regelmäßig dabei sind, wissen das. Eine schwere, eine leichtere Beineinheit. Und bei dem schweren Beintraining kann schon mal sein, dass ich damit mal so reingehe. Aber beispielsweise, außer beim Hexbar, Kreuzheben, 140 ist so jetzt aktuell die Deadline, wo ich den Gürtel umbinde, benutze ich gar keinen Gürtel mehr. Ja. Und Zughilfen benutze ich tatsächlich nur diese Fastgrip-Zughilfen. Und zwar nur bei einem einzigen Satz. Nur bei einem einzigen Satz. Und das ist beim Kreuzheben, wenn ich so 20, 25 Wiederholungen mit 110, 115 Kilo
Ja,
mache.
gut, da macht
Ja.
natürlich die Hand irgendwann mal auf. Da kannst du
Ja.
dann,
Ja.
das ist ja wieder was anderes.
Da macht der Sinn für mich, aber ich war zum Beispiel aus rein technischen und anatomischen Gründen immer dazu gezwungen, keine Zughilfen zu nehmen, Markus.
Okay.
Ja, weil ich habe so kleine Hände und wenn ich Wickelzughilfen nehme, dann ist das nur noch größer und ich kann noch schlechter drum greifen. Also habe ich mich immer darauf verlassen, dass es auch so gehen muss. Ich habe eigentlich für alles zu kleine Hände. Mein Vater hat damals gesagt, du hast zu kleine Hände zum Boxen und du
Zum
hast
Arbeiten.
zum Arbeiten, genau. Zum Arbeiten sind sie zu klein und dann hat man das irgendwann gemerkt, dass das eigentlich auch für die grundlegenden Übungen im Kraftsport nicht so ideal ist, aber was soll's? Du musst es trainieren und dann funktioniert das auch und
Ja, der Körper passt sich an. Der Körper
ja.
ist so extrem schnell, kann er sich anpassen an gewisse Voraussetzungen oder Gegebenheiten, sage ich jetzt mal. Deswegen, also, Zughilfe nehme ich auch, also um Gottes Willen. Ja, ich kann 240 Kilo ohne Zughilfen bewegen. Aber natürlich, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt 180, 200 Kilo Kreuzheben auf 8, 9 Wiederholungen mache oder auf 10, dann nehme ich auch Zughilfen. Weil auch da bei mir dann irgendwann mal der Unterarm sagt, okay, hey, schön, was du da machst, aber ich höre jetzt hier auf. Dann brauche ich auch Zughilfen, ja, gar keine Frage. Nur ist, wie du halt vorher schon gesagt hast, du hast mit 80 Kilo angefangen, hast dann Gürtel benutzt und dann auf einmal bist du bei 130, hast du vorher gesagt, wo du dann erst einsteigen musst. Das heißt, es war ja irgendwo, hast du es ja geschafft, von 80 auf 130 deinen Rücken so zu stärken, dass er keine Unterstützung braucht. Also warum auch nicht mehr? Man muss immer natürlich oder unterscheiden, warum nehme ich was? Wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, ich habe einen Vierfachen Bandscheibenvorfall, ja, schwierig in meinem Fall, weil ich habe auch einen Vierfachen Bandscheibenvorfall. Ja, aber wenn jetzt einer sagt, ich habe das und ich brauche das, weil das mir das Gefühl gibt, dass mein Rücken stabil genug ist, um das zu machen, dann ja, dann nehmen es, um Gottes Willen. Ich will jetzt hier niemanden die Gürtel aussprechen oder schwärzen irgendwie, dass sie sagen, die benutzt es nicht mehr. Nur ich bin der Meinung, wenn es raw geht, mach's raw.
Ja,
Dass du
wir haben
eine.
ja auch über die Benutzung von Equipment auch mit Markus Beuter schon ganz regelmäßig im Podcast gesprochen hier. Ja, wann
Ja,
wie was
genau.
wann es auch wirklich Sinn macht. Ja, und das ist natürlich auch so, dass es Situationen gibt, da macht es mehr Sinn und dann gibt es welche, da macht es überhaupt keinen. Ja.
Ja, ich meine, du hast so Leute wie Markus Beuter, so gerade so Kraftdreikampf. Ja, der
Ja.
Markus ist, der nimmt Gürtel nicht, weil er sagt, mein Rücken tut ein bisschen weh, sondern
Ja.
für ihn ist es ein Mittel, um mitzuhalten zu können, sage ich jetzt mal. Ja, um irgendwo zu sagen, ich muss aber mich unterstützen, weil ich dann halt die 5, 6, 7, 8, 9, 10% mehr machen kann. Die sind ja für mich irrelevant. Für mich ist auch, man muss auch ganz klar sagen, ich beug auf max 225 Kilo, beuge ich. Ich mache jetzt aktuell, glaube ich, 185 Bankdrücken auf Max. Ja, ich mache 285 Kreuzheben. Das sind alles Werte, die sind gar nicht erforderlich für meinen Sport. Also nur weil ich über 200 Kilo beuge, heißt es noch lange nicht, dass ich besser bin auf dem Spielfeld. Ja, ganz im Gegenteil, wenn ich es nicht richtig anpasse an meinen Sprint oder meine Schnelligkeit, dann ist es, macht es mich langsamer eher, weil ich mehr Kraft habe, ja, und ist eher negativ fürs Spielen. Also meine Kraftwerte sind viel höher, als es erforderlich ist für meinen Sport. Bei Markus Beuth ist es ja eher so, dass es wahrscheinlich sogar noch zu wenig ist für das, was er eigentlich erreichen muss. Und das schafft er, indem er dann sagt, ich nehme die Unterstützung, ich nehme einen Gürtel, ich nehme eine Bandage oder. Ja? Und wenn es nur von Kopf ist, wenn es nur von Kopf ist, wenn es eigentlich gar nichts bringt, aber er sagt, ich habe jetzt hier einen Gürtel an und dieser Gürtel sorgt dafür, dass ich jetzt keine 250 Kilo mache, sondern 280 Kilo beim Kreuzheben. Dann ist es ja in Ordnung. Dann hat er ja, weil das ja auch sein Ziel ist in seinem Sport. Ja. Und deswegen, wie gesagt, das muss man schon klar ein bisschen trennen. Also, bin ich ein Hobbytrainierer? Ja, der einfach hier, keine Ahnung, ich sehe es ja so oft, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in einem Fitnessstudio, anders wie in der Kraftmanufaktur, dann sehe ich es ja immer wieder, dann machen sie neben mir mit 80 Kilo Kniebeuge, gehen runter, da bin ich schon überrascht, dass sie tief gehen, ja, und auch sauber tief gehen, die Fußgelenke bewegen sich nicht großartig, ja, die Mobilität ist da, und dann benutzen sie den Gürtel. Und dann denke ich mir so, ihr seid noch nicht mal an meinem Aufwärmsatz, wieso nehmt ihr einen Gürtel? Und von der Körperstatur her sehen die nicht aus, als ob die jetzt irgendwie hier kämpfen mit 80 Kilo, sondern das ist einfach nur, die gehen auf Wiederholungen, was okay ist für einen Pump, ja, aber da brauchst du bei 80 Kilo doch keinen Gürtel. Und das ist, ich glaube, dann ist es eher so Kopfsache. Und die fangen halt mit dem Gürtel an, weil dann halt irgendwann mal einer da war, der gesagt hat, hey Leute, man trainiert aber mit dem Gürtel. Irgendwelche, die wohl dann auch behaupten, man nimmt 2 Gramm Kreatin am Tag maximal, weil es so auf der Verpackung draufsteht. Ja, und auf der Verpackung von dem Gürtel steht drauf, benutz mich, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen benutzen wir den. Ja, und das sind dann so Sachen, wo ich mir so,
diese Mode, das sind eben so die typischen Modeerscheinungen, die einfach auch durch Social Media zustande kommen. Und der Markus erklärt das ja auch immer gut mit den theoretischen Grundlagen. Ja? Der sagt ja
Genau.
auch, ich sage es jetzt mal so sinngemäß, weil wer Markus Beuter kennt, weiß, das kommt alles sehr viel ausführlicher. Und
Richtig.
ich brech's mal runter. Der Markus sagt halt auch, im Grunde genommen ist es so, den Gürtel brauchst du eigentlich nur dann für ganz, ganz, ganz schwere Gewichte, wenn du nicht mehr die Leibesfülle hast, die vom Verhältnis her, vom Körpergewicht zu dem zu beugenden, zu ziehenden oder zu drückenden Gewicht steht. Ja, dann brauchst du es ja. Aber eigentlich ist dann der Gürtel eher sogar schädlich, weil er dir an den Rippen drückt. Hast du mehr Leibesfülle, damit du mehr beugen, ziehen oder drücken kannst, brauchst du den Gürtel nicht mehr, aber er würde besser passen. Das ist
Ja,
so, ja, so einfach ist es. Ja, so einfach ist es.
genau.
Und wenn du ohne Gürtel, und das ist ja eigentlich der Sinn des Gürtels, um die Core-Stabilität herzustellen, nicht die Bauchmuskulatur generell anspannen kannst bis zu einem bestimmten Gewicht X, und da mag ich mal zu behaupten, dass das beim Kniebeugen um einiges über deinem eigenen Körpergewicht schon stehen darf, ja, dann wirst du es auch mit Gürtel nicht lernen, ja. Und
Richtig.
ich merk halt auch, der schränkt mich total ein, beispielsweise, wenn ich die schweren Kreuzhebesätze bei mir gemacht habe und nehm dann den Gürtel ab, da ist mein unterer Rücken sowieso schon dicht. Und wenn ich jetzt dann noch den Gürtel dran machen würde für den Pumpsatz mit 12, 13, 15 Wiederholungen, da würde ich ja gar keine Luft mehr kriegen für das Ganze. Und es wäre noch dichter hinten alles. Aus dem Grund lasse ich das dann auch einfach. Und es ist eine gute Überlegung, das hin und wieder mal zu probieren. Und kleiner Tipp, tastet euch dort ran, macht nicht gleich die 2 maximalen Reps, die möglich sind. Ja, ohne Gürtel, sondern probiert vielleicht den Gürtel mal wegzulassen bei einem Gewicht, wo er sonst 5 bis 7 Wiederholungen macht. Und dann werdet ihr sehen, dass es geht. Und dann kann man sich auch Stück für Stück dann herantasten an das Ganze. Nevertheless,
Aber
wer sich sicherer fühlt, soll ihn nehmen. Ja.
ja, natürlich, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, es ist halt immer eine Unterstützung, ja, aber erst dann, wenn es auch wirklich notwendig ist. Und ich verspreche euch, wenn ihr ein Körpergewicht habt von über 100 Kilo, ist bei 80 Kilo Kniebeuge ein Gürtel nicht notwendig. Ja, im Endeffekt ist, jeder muss trainieren, wie es ihm Spaß macht, und jeder muss trainieren, wie er sich wohlfühlt. Es sind auch unterschiedliche Voraussetzungen. Der eine trainiert, weil er sagt, ich will mich fit halten. Der andere trainiert, weil er, wie ich, wettkampfbedingt trainiert. Oder ja, weil es ein guter Bezug ist zu seinem Sport. Ist ja unterschiedlich, ja. Deswegen, ja, muss es jeder für sich wissen. Ich, wie gesagt, ich kann nur von mir sprechen. Ich bin kein Fan davon. Ich benutze es nicht. Und ich versuche es, so lange wie es geht, wegzuhalten von mir. Nicht, weil ich schlecht finde, sondern einfach, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, ich kann meinen Körper durch zusätzliche Übungen so heranziehen, dass er die Schwachstellen gut unterstützt. Und dafür brauche ich keinen Gürtel. Oder eine Bandage oder sonst irgendwas.
So steht's geschrieben. Und liebe Leute, leider ist der Q&A für heute schon zu Ende. Ich habe noch immer 11 Fragen, und ich weiß, wenn wir den gesendet haben, dann kommen immer noch mehr dazu. Wir haben heute leider ein bisschen später anfangen können, weil auch die Geschichte kann man mal erzählen. Markus hat mich angerufen, hat mich heute Morgen gefragt, bleibt's bei unserem Termin, Olaf? Ich sag, ja klar, bleibt's. Und dann hat er sich ausgesperrt. Das war so der Knaller, und ich denke mir, ups, warum geht denn keiner in den Link rein? Wir haben ja hier dieses virtuelle System, mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen. Und er sagt, Olaf, der Super-GAU, ich habe mich ausgesperrt. Ich habe schon gedacht, wir müssen alles aufhebeln. Deswegen, wir setzen das fort. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns und gerne weiter Fragen stellen an den Markus Bachofer selber. Markus, ich danke dir, dass du wieder Gast warst. Ich habe jetzt gerade Tränen gelacht. Und wir sehen uns am 6. März. Und liebe Leute, die gefragt haben, dort gibt's gemeinsame Aufnahmen vom Videoaufnahmen vom Training in der Kraftmanufaktur in Stuttgart. Und darauf freue ich mich. Markus, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. War wie immer super spannend. Sorry, dass mir nicht alle Fragen beantworten können, aber ich denke mal, wir bleiben dran.
Da gibt's eine nächste Runde, das ist schon mal sicher. Ja, genau. Das ist schon mal sicher. Und ich sage,
über Instagram Fragen, einfach Fragen schicken. Das passt. Ich beantworte so schnell wie möglich. Und ansonsten hören wir uns heute ab, würde ich sagen.
Ganz genau. Wünsche ich dir auch. Bis nächsten Montag. Und Markus' Instagram-Account findet ihr verlinkt in der Episode. Ja, genauso könnt ihr weiterhin auch die Frage an mich stellen. olafmann.sty für Stronger Than You oder personal-trainer@gmx.eu oder auch 0173 7739 230. Schaut auch in die Episodenbeschreibung rein, in die Keynote. In der Keynote findet ihr, interessant, weil wir es gerade hatten, unseren Equipment-Partner Raigeki Fitness. Und aber da jede Menge sinnvolles Equipment, mach mal hier auf die lustigen Flaschen aufmerksam, die wie eine Handgranate aussehen. Wenn man sie aufzieht, hat man 1,5 Liter. Kalt und warme Getränke finde ich übrigens sehr, sehr innovativ. Und natürlich auch in den Shop von HBN reinschauen. Den findet ihr auch in der Keynote und dazu den exklusiven Code. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, einen schönen Tag, viel Spaß, bis bald. Euer Olaf und euer Markus.
Ciao.